Hallo und herzlich willkommen bei Stressless Be More, deinem Podcast für ein gesundes, glückliches und erfülltes Leben mit mir, Valentina Luspay. Hier geht es um die Reise, Stress besser zu verstehen, deinen gesünderen Umgang damit zu finden und unser wahres Sein zu verkörpern. Ich freue mich mega, dass du da bist, liebe Steffi.
Ich freue mich auch sehr, dass ich hier sein darf.
Ja, Stressless Be More ist das Motto hier in dem Podcast. Und ja, wir sind ja getrieben in unserer Welt voller To-Dos, voller Aufgaben, voller Verantwortlichkeiten. Und meine erste Frage an dich, liebe Steffi, ist, wie entstresst du und wie sorgst du dafür, dass du mehr sein kannst?
Ich habe tatsächlich für mich mittlerweile über die Zeit so eine Art Handwerkskoffer aufgebaut. Also das ein Teil besteht aus Atemübungen, einer Atempraxis, die ich mir tatsächlich von einer Breathworkerin in den letzten 4 Monaten dediziert habe, beibringen lassen und da mich erweitert habe. Das können Atemübungen sein, die man sogar machen kann, wenn das Kind dabei ist. Wie mein absoluter Gamechanger, die Bienenatmung, wo man tief einatmet und dann summend wieder ausatmet. Es können aber auch Sachen sein, die man dann abends zum Einschlafen nochmal machen kann, um runterzukommen. Das ist so ein Baustein. Der andere Teil, der für mich immens wichtig ist, ist einfach immer wieder dafür zu sorgen, dass ich Zeit für mich habe. Da ich schon immer so ein kleiner Planungsfreak bin, hilft mir da tatsächlich ein bisschen smarte Planung und auch dafür zu sorgen, dass diese Zeit dann auch da ist. Genau, und was ich jetzt auch relativ neu für mich entdeckt habe, ist einfach dieses ganze Thema aus, wie du schon sagst, sein und tun, da eine Balance reinzukriegen und ganz bewusst auch für mich einfach nochmal mehr darauf zu achten, wozu sage ich jetzt ja, wozu sage ich gerade nein, welche Termine habe ich jetzt wirklich Bock zu machen und welche habe ich das Gefühl, oh, die musst du jetzt machen und dann manchmal auch ganz bewusst nochmal mein Hirn zu trainieren und nachzudenken, was gibt es vielleicht für Möglichkeiten, muss diesen Termin ich machen? Und da einfach auch manchmal unkonventionelle Möglichkeiten zu suchen.
Ja, das klingt so, als wärst du sehr lösungsorientiert und auch konstruktiv in dem, wie du auch denkst und auch die Herausforderungen im Alltag angehst.
Definitiv, ja.
Ja, sehr schön. Ja, cool. Ja, Steffi, du bist auch eine Meisterin der Struktur, so wie ich dich erlebe. Und du bist eine in der Rolle Product Ownerin unterwegs. Du bist eine selbstständige Mama-Coach und du bist auch selbst Mama, ne? Also von einer anderthalbjährigen Tochter, ja?
Genau, ja.
Und dein absolutes Expertenthema ist Mental Load, Mama-Hacks und die Vereinbarkeit auch zwischen Beruf und Familie. Erzähl doch mal bitte, das würde mich interessieren, wie kam es dazu, dass es gerade dieses Thema ist? Also warum hast du dich für dieses Thema entschieden? Gab es da vielleicht einen Moment, gab es da eine Geschichte dazu? Nimm uns gerne mit auf deine Reise.
Auch da gibt es, glaube ich, nicht den einen Moment, sondern irgendwie mehrere, die sich aufgebaut haben. Also zum einen habe ich relativ früh in meiner Berufslaufbahn festgestellt, dass ich ja auch so ein bisschen so eine kleine getriebene Perfektionistin bin und bin relativ früh durch diesen Leistungsdrang, den ich in mir habe, den, glaube ich, auch viele kennen, fast im Burnout gelandet. Das ist so der eine Baustein, der für mich damals schon, bevor ich Mama wurde, dafür gesorgt hat, dass ich immer wieder nochmal genauer hinhöre und hinschaue, wann ist denn genug und wo bin ich jetzt gerade knapp an der Grenze. Und ja, als ich dann Mama geworden bin, hat sich mein Leben ja nochmal um 180 Grad gedreht und das kann man sich so als Nicht-Mama gar nicht vorstellen, was sich da alles ändert. Man hat zwar viele Ideen von der Geburtsvorbereitung und so weiter, aber letzten Endes ist es dann eben doch nochmal ganz, ganz viel mehr, als man sich jemals vorstellen könnte. Und ich habe in der Zeit, in meiner Elternzeit festgestellt, dass ich meine Kleine abgöttisch liebe, dass ich mich selber aber nicht darüber verlieren möchte. Und dass dieses 24/7 nur Mama sein mich, wenn ich das so komplett durchziehe, irgendwann in den Wahnsinn treibt, weil ich dann das Gefühl habe, dass ich selber nicht mehr existiere. Und ich habe dann überlegt, was kann ich denn machen für mich, für meinen Kopf, um auch mal irgendwie was anderes zu sehen, weil den Tag über ja telefonieren mit anderen Mama, mit anderen Frauen, mit Freundinnen funktioniert ja nur den Tag über. Wer hat da Zeit? Andere Mamas. Und daraufhin habe ich mir dann Coaching-Weiterbildung gegönnt und auch gebucht für jedes zweite Wochenende. Habe damit ganz, ganz viel festgestellt, was sich für mich dadurch verändert hat, was sich für uns als Familie dadurch verändert hat. Einfach dadurch, dass wir dadurch nochmal ganz uns anders strukturieren mussten, weil ich halt eben jedes zweite Wochenende 5 Stunden samstags und sonntags jeweils dann in der Ausbildung war. Mir das vorher auch total seltsam durchgerechnet habe, von wegen, ja, ich kann das ja mit der Aufzeichnung machen, jeden Tag 1 Stunde, wenn die Kleine schläft. Und dann eben festgestellt habe, dass mein Mann das auch super cool findet, einfach diese Wochenenden mit der Kleinen zu verbringen, so seine Zeit mit ihr alleine zu haben und diesen Shift im Kopf erstmal hinzukriegen, dass es auch okay ist, wenn ich nicht immer dabei bin. Das war schon so nochmal so ein Moment. Und ja, dann habe ich eben, je mehr ich mit anderen Mamas zu tun gehabt habe, festgestellt, wie schwer wir Mamas uns manchmal das Leben einfach selber machen, was für einen Druck wir uns machen, dass wir eben ganz oft noch mehr als vorher schon dieses Gefühl haben, wir müssen immer leisten, wir müssen immer für die Kinder da sein und ohne uns funktioniert's ja alles nicht. Und nachdem ich eben für mich festgestellt habe, dass es eben doch anders funktionieren kann, habe ich für mich mir diese Mission gesetzt, das auch raus in die Welt noch mehr zu tragen, dass der Mama-Alltag leicht sein kann und dass wir Mamas eben auch nach uns gucken dürfen, wenn nicht sogar müssen.
Und es waren gerade so viele Punkte, die du angesprochen hast. Es war so gehaltvoll und ich werde jetzt nach und nach auf diese einzelnen Punkte auch eingehen. Und auf den ersten Punkt, da möchte ich gerne jetzt eingehen, womit beginne ich eigentlich dann? Was ist so der erste Schritt in diese Welt, um wieder ein bisschen mehr ich zu sein als Mutter? Was kann man da machen?
Also für mich war tatsächlich der erste Schritt, mich mal hinzusetzen an einem Abend und mir Gedanken zu machen, was fehlt mir eigentlich gerade, was brauche ich eigentlich gerade und mich da nochmal so ein bisschen auf mich zurückzuziehen und zu überlegen, was sind so Facetten in meinem Leben, die hatte ich, bevor die Kleine auf die Welt kam, die mir jetzt gerade fehlen. Das ist so der allererste essentielle Schritt. Und dann als zweites habe ich für mich so kleine Experimente gestartet, nenne ich es immer, nämlich Aufgaben abzugeben, aber so kleine Aufgaben, bei denen ich gesagt habe, okay, es ist mir egal, wie die Aufgaben erledigt werden, Hauptsache ich muss sie nicht machen und es geht auch die Welt nicht unter, wenn jetzt irgendwie was vergessen wurde, zum Beispiel mal irgendwie, wenn wir irgendwo hingegangen sind, den Rucksack für die Kleine mit Windeln und so weiter zu packen und wenn dann halt irgendwie keine Ersatzhose dabei war, dann war halt keine Ersatzhose dabei und für mich dieses Vertrauen zu schaffen, hey, das funktioniert auch, wenn ich das nicht selbst mache. Das waren so meine ersten Schritte.
Und da ist ja viel Erlaubnis auch drin, ne? Dass man sich selber erlaubt, einfach weicher mit sich zu sein, mit seinen Ansprüchen, mit der eigenen Vorstellung, die man ja auch so hat, von den Dingen auch loszulassen und dann auch das Vertrauen reinzugeben in mein Gegenüber, den Vater vielleicht, und dass er das auch gut machen wird, ne? Ja.
Genau, ganz, ganz, ganz viel Loslassen ist da dabei. Auch die Vorstellung loslassen, dass wenn man zum Beispiel, wie ich damals am Wochenende, das Kind abgibt an den Partner, dass man ihm das Kind dann aufdrückt. Das war bei mir ein riesen Mindset-Shift, dass ich dachte, oh, der arbeitet ja die ganze Woche. Das ist auch so ein verbreiteter Irrglaube. Ja, der arbeitet ja die ganze Woche, dem kann ich doch nicht am Wochenende das Kind aufdrücken, wenn ich jetzt in der Elternzeit bin. Und sich selber bewusst zu machen, okay, ich bin Mama, ich habe einen 24-7-Job, ich arbeite genauso. Das ist auch nochmal so ein ganz, ganz wichtiger Shift, der damit dann kommt.
Voll. Also ich weiß bei mir, wo mein Kind in den Kindergarten gekommen ist, in der Anfangszeit, wo es darum ging, das ganz gut zu managen, dass das Kind in den Kindergarten geht und ich wieder anfange zu arbeiten, dass das wirklich eine Transitionsphase war. Wieder aus der Elternzeit raus in das Arbeitsleben für mich. Und ich hatte auch ein schlechtes Gewissen. Da waren auch so viele Stimmen hinten in meinem Kopf, die mir geflüstert haben, jetzt stellst du dein Kind da einfach ab und jetzt wird es fremdbetreut und jetzt hast du all deine Liebe in dem ersten Jahr diesem Kind gegeben und jetzt bekommt es nicht mehr die Liebe. Also es waren ja auch wirklich so Überzeugungen, die ich hatte, die ich schnell transparent machen durfte für mich, dass das wirklich BS ist, einfach alles, ne? Ja. Ja, und was dann kam, ist, ich habe mich dann auch mit mir selber mehr beschäftigt. Ich habe der Selbstfürsorge mehr Raum gegeben. Und durch die Selbstfürsorge kam auch eine ganz besondere Kraft. Es kam eine besondere Stärke rein, eine Perspektive. Natürlich hatte ich auch schon Selbstfürsorge in der Elternzeit gehabt. Aber es war nochmal irgendwie anders, wo das Kind jetzt auf einmal auch eine Betreuung hatte und so. Wie ist das aus deiner Perspektive mit dem Thema der Selbstfürsorge? Was ist so very basic? Was ist Selbstfürsorge und was bedeutet das auch für dich? Und wie kannst du das auch in deinen Alltag integrieren? Weil ich weiß ja, du hast auch viele Hüte, viele Verantwortung. Und ja, nimm uns gern auch da mal mit in diesem Bereich, wie es da aussieht.
Ich fange vielleicht erstmal andersrum an, was Selbstfürsorge für mich nicht ist, was nämlich ganz oft irgendwie angepriesen wird. Also für mich ist Selbstfürsorge nicht dieses Thema, ich gehe einmal im Monat zu einer Massage, sondern für mich ist Selbstfürsorge wirklich jeden Tag gut für sich selbst zu sorgen. Und das fängt bei ganz, ganz kleinen Sachen an, wie was ich für mich festgestellt habe, zum Beispiel ist es für mich absolut essentiell und der absolute Gamechanger dafür zu sorgen, dass ich genug Schlaf kriege. Und wenn das bedeutet, dass ich abends an manchen Tagen eben auch mal um 8:30 ins Bett gehe, dann gehe ich eben auch mal um 8:30 ins Bett, weil mein Kind gerade schlecht schläft. Oder dafür zu sorgen, dass ich genug Wasser trinke über den Tag, dass ich eben, wenn ich irgendwo hingehe mit der Kleinen, nicht nur immer die Sachen für die Kleine packe, sondern für mich eben auch ein Wasser mit einpacke, dass ich da nicht dastehe und am Ende des Tages irgendwie, ja, nicht gut für meinen Körper gesorgt habe. Und das andere Thema, was für mich einfach auch unheimlich wichtig ist in Richtung Selbstfürsorge, ist einfach den Raum für sich zu haben. Und seien es nur 5 Minuten am einen Tag oder für den Anfang mal 5 Minuten irgendwie nochmal entweder abends, während man noch in der Elternzeit ist oder wenn das Kind dann weg ist, nochmal 5 Minuten, bevor man es abholt, einfach für sich nochmal runterzukommen, alles andere irgendwie nochmal abzuschließen. Das ist für mich eben Selbstfürsorge und wie du auch sagst, einfach liebevoll mit sich selbst zu sein und nicht abends dazustehen und sich dafür fertig zu machen, was man vielleicht nicht geschafft hat an dem Tag, sondern auch dieser Blickwinkel-Shift, auf den mich tatsächlich auch mein Mann schon in der Schwangerschaft gebracht hat, mal drauf zu gucken, was man denn an kleinen Dingen alles geschafft hat, die vielleicht gar nicht auf der To-Do-Liste standen. Was man so, ach nebenbei, ganz selbstverständlich mal alles gewuppt hat, wie eine neue Ladung Windeln zu bestellen oder was auch immer. Also ganz, ganz viele Sachen, die, ich sag mal, von der Industrie vielleicht nicht unbedingt als Selbstfürsorge verkauft werden, finde ich aber essentiell wichtig, weil es steckt ja auch im Wort schon so ein bisschen drin, diese Fürsorge für sich selbst, dafür zu gucken, dass es einem gut geht, weil ich auch immer wieder merke, an den Tagen, an denen ich nicht genug geschlafen habe, an denen es mir sonst irgendwie nicht so gut geht, bin ich auch ganz, ganz viel schneller gestresst und dann nicht mehr so geduldig mit meiner Kleinen, wie ich es gern wäre.
Ja, voll, voll. Und diese kleinen Inseln, die man sich so schafft als Mama während des Tages und dann auch immer explizit, das ist ja auch etwas, was wir dann uns auch rausnehmen dürfen und auch wieder hier diese Erlaubnis und auch das Loslassen auch, dass man dann irgendwie keine gute Mutter ist, nur weil man das macht, ne? Das hat ja auch immer ganz viel damit zu tun. Und eine Sache hattest du auch gesagt, das finde ich auch ganz spannend. Das Thema Grenzen setzen und Nein sagen ist ja auch wirklich eine Praxis der Selbstfürsorge. Indem wir Grenzen setzen, indem wir Nein sagen, sorgen wir gut für uns. Wir schützen unsere Ressourcen. Und gleichzeitig dürfen wir da halt auch flexibel sein. Das heißt, diese Grenze nicht als Mauer zu sehen, sondern auch flexibel damit auch umzugehen, weil man jeden Tag eine neue ist. Eine neue Mama, eine neue Person und alles verändert sich immer, ne? Ja.
Genau, und ganz bewusst auch zu wissen, also diese Grenzen zu sehen, ist einfach schon mal ein so, so wichtiger Schritt, zu wissen, wo liegen meine Grenzen, weil nur dann kann ich bewusst entscheiden mit, okay, ich überschreite sie jetzt auch mal ganz bewusst und halt nicht da immer, sag mal, reinzurennen, ohne es zu merken und dann am Ende völlig fertig und ausgelaugt zu sein.
Ja, voll, voll. Und hast du vielleicht schon so ein paar Insights, die du mit uns teilen kannst, welchen Fehler die meisten eigentlich machen, wenn es um das Thema Selbstfürsorge geht?
Ich glaube, der Hauptfehler ist tatsächlich das Thema, dass das eben das Erste ist, was gestrichen wird. Also ich höre ganz oft von anderen Mamas und auch von meinen Kundinnen, dass ja den Tag über der Kurs und Hausaufgaben machen und Haushalt und oh, dann ist das Kind endlich im Bett und dann kann ich endlich den Haushalt machen und die Wäsche, statt dann mal zu sagen, okay, ich nehme mir jetzt eben genau diese 5 Minuten für mich. Also das ist ein Fehler, den ich ganz oft sehe, dass halt diese Me-Time das erste ist, was gestrichen wird. Und das zweite ist, kommen wir wieder zu dem Thema Loslassen und Kommunikation, also halt auch nicht offen mit dem Partner vielleicht zu kommunizieren oder dem Partner vielleicht auch manche Sachen einfach nicht zuzutrauen und immer dieses Gefühl zu haben, ja, wenn ich selbst das nicht mache, dann wird es nicht richtig gemacht und dadurch halt viel, viel mehr Aufgaben an sich zu ziehen, als vielleicht bei einem liegen müssten. Also zu sagen mit, oh, wenn ich die Spülmaschine nicht einräume, dann ist sie irgendwie falsch eingeräumt oder ja, das so als Beispiel. Das sind so 2 große Themen, die ich immer wieder sehe, wo mir das Herz dann wehtut, weil ich genau weiß, dass ich auch mal so war und dass es gar nicht so einfach ist, an manchen Stellen das abzugeben, aber dass es einfach so, so wichtig ist.
Ja, das ist diese Überzeugung von, ich muss das alles selber machen, ne? Mhm. Und nur dann, wenn ich das mache, dann wird's auch richtig gut.
Genau das.
Ja, voll. Und also ich sehe das halt auch so bei vielen Müttern, die fühlen sich dann so überfordert in ihrer neuen Rolle, in ihren neuen Aufgaben, in dem, was sie da machen müssen oder auch tun. Welchen Tipp würdest du diesen Müttern so mitgeben, um diesen mentalen Stress auch zu reduzieren? Du hattest jetzt von dem Methodenkoffer der Selbstfürsorge gesprochen, Breathwork, Delegation, Grenzen setzen, sich selbst die Erlaubnis zu geben. Hast du vielleicht noch ein paar mehr Tipps, um auch diesen Mental Load zu reduzieren?
Also für mich ist auch da wieder als erstes das Wichtigste, überhaupt erstmal zu sehen, was eigentlich gerade alles einem im Kopf rumschwirrt. Das habe ich selbst in einem Coaching, als ich Kundin war, für mich nochmal festgestellt. Da hat meine Mentorin zu mir gesagt, ja, schreib mal alles auf, was dir im Kopf rumgeht. Und also bei mir ist Schreiben immer so ein sehr, sehr mächtiges Tool. Und dann habe ich, glaube ich, 2 Seiten voll geschrieben und dachte mir dann selber erstmal so, wow, das ist gerade alles in meinem Kopf, krass. Und dann sich einfach nochmal anzugucken, okay, was sind eigentlich gerade so, bei mir waren es ganz viele To-Dos vor allem, die dann da rumgeschwirrt sind, oh, ich muss noch das machen, ich muss noch hier anrufen und dann eben herzugehen und zu gucken, okay, was ist denn davon jetzt wirklich gerade ganz wichtig für mich und was sind vielleicht so Sachen, wo wir wieder auch beim Abgeben delegieren werden, was kann vielleicht auch jemand anderes für mich machen, was spukt mir zwar vielleicht gerade im Kopf rum, aber wenn ich es irgendwo auf einer Liste aufgeschrieben habe, ist dann erstmal wieder weg und es ist jetzt gerade auch nicht so dringend. Das ist so die eine Seite, die da ganz, ganz essentiell ist. Und ja, das andere ist eben auch bei sich zu bleiben. Auch da immer zu gucken, was brauche ich denn jetzt eigentlich gerade und was ist für mich eigentlich gerade das Richtige. Also gerade wenn man frisch Mama wird und vor allem wenn es das erste Kind ist, ist man ja sehr, sehr oft ganz, ganz leicht verunsichert. Ich hatte das selbst, dass meine Kleine irgendwie nicht so richtig gut zugenommen hat am Anfang durch das Stillen. Und dann hieß ja, du musst jetzt Fläschchen geben und zufüttern. Dann ist man da ganz schnell so, oh Gott, mache ich das richtig? Wie machen das denn die anderen? Und gerade mit Social Media und in unserer Welt gerade ist es so, so einfach, den Eindruck zu kriegen, alle anderen haben das voll im Griff und man selbst überhaupt nicht. Da ist, finde ich, unheimlich wertvoll, auch nochmal, um diesen Druck rauszunehmen, einfach das Thema mit, was brauche ich jetzt gerade? Was ist jetzt eigentlich gerade mein Weg? Auch da weiß ich, dass das gar nicht so einfach ist. Aber sich dann auch mal zu sagen, so hey, das Kind braucht nicht die perfekte Mama, sondern eine, der es auch gut geht, dass es für sie da sein kann. Und ich habe selbst an mehreren Stellen gemerkt, in dem Moment, wo ich mich entspannt habe und mir gedacht habe, so okay, mir ist es jetzt egal zum Beispiel, ob ich dieses Kind stille oder ob es die Flasche kriegt, es wird so oder so groß. Aber wenn ich die ganze Zeit nur gestresst bin, dann hat das Kind auch nichts davon. Dass es so ein Shift war und deswegen gebe ich das immer unheimlich gerne mit. Und genauso ist es mit, ob du jetzt Gläschen selber kochst oder kaufst, wird sich dein Kind hinterher halt auch nicht dran erinnern. Aber du kannst halt nur gut für dein Kind da sein, wenn du halt auch gut für dich da bist.
Ja, voll. Voll, voll. Da gehe ich voll mit bei dir. Und ich meine, High Five an deinen Mann. Der hat ja auch einiges dazu beigetragen, dass du auch diese Erfahrung gemacht hast, wie viel du eigentlich wuppst, indem er dir zum Beispiel auch gespiegelt hat. Steffi, guck mal, wie viele Kleinigkeiten du auch gemacht hast. Wie hat dich dein Mann weiterhin noch unterstützt, dass du tatsächlich auch das gut managen konntest mit der Selbstfürsorge, dann auch wieder den Einstieg in den Beruf und auch während der Elternzeit mit der Coaching-Ausbildung. Was war der maßgebliche Faktor, dass du wusstest, okay, ich kann mich auch auf meinen Mann auch verlassen? Was hat er gemacht, dass du dich gut unterstützt gefühlt hast?
Also zum einen waren wir vor der Kleinen schon ein sehr, sehr gutes Team, was mir eben dann in der Situation auch unheimlich viel Halt gegeben hat. Und was für mich an der Stelle immer auch ein Gamechanger ist, ist eben sein Satz, den er ganz oft sagt, ist, es ist auch 50% mein Kind. Also dieses Wissen, dass er auch dieses Mindset da hat, hat mir geholfen, mehr und mehr loszulassen von diesem Ding mit, ja, aber ich muss ihn doch da entlasten und dieser Versuchung irgendwie so, ihm Entscheidungen abzunehmen, die eigentlich gar nicht meine gewesen wären. Also da wirklich dieses Vertrauen und dieses Bewusstsein auch bei ihm, hey, das ist auch mein Kind und ja, auch wenn da mal irgendwie Sachen dabei sind, auf die ich gerade nicht so Bock habe, es ist dann halt so, das gehört irgendwie zum Elternleben dazu. Auch die Mama hat nicht immer Lust, alles zu machen, was da gerade so ansteht. Und damit eben auch diese Bereitschaft zu sagen, so hey, ja, ich putze jetzt die Wohnung, setz du dich einfach mal hin. Ich weiß, was du die ganze Woche gemacht hast. Und mir einfach auch ein Stück weit dabei zu helfen, mir selbst die Erlaubnis zu geben, diese Zeit für mich zu nehmen, indem er sie mir gegeben hat. Das ist einfach ein unheimlicher Rückhalt, den ich von ihm da immer wieder kriege.
Voll. Und viele Sachen sind auch selbst gemacht, dass wir Frauen und wir Mütter das gar nicht erst zulassen, dass unsere Männer uns unterstützen können. Also, dass sie auch in ihre Kraft kommen und sagen, hier, ich helfe dir, ich supporte dich auch. Und ich kenne das auch aus meinem Bekanntenkreis. Da gab es halt auch so Gespräche natürlich, wie wir das machen mit unseren Männern und mit unseren Kindern. Und eine Frau hatte dann auch gesagt, ja, weil ich gefragt habe, trägt dein Partner das Kind dann nachts auch rum? Und dann hat sie gesagt, ja, nee, ich mache das alleine, weil er muss ja am nächsten Tag arbeiten. Und das ist halt auch so eine Geschichte oder so ein Satz, das ist mir schon so oft begegnet, auch in den Coachings dann im Nachgang, weil dieses Selbstverständnis einfach da ist, dass der Mann dann arbeiten geht, ob er in ein Büro geht oder ob er remote geht oder ob er in eine Institution geht, egal wohin er geht, arbeiten. Und das ist so ein heilig geschützter Raum, dass dann das scheinbar mehr wert ist als das, was die Frau eigentlich den ganzen Tag zu Hause macht. Und ehrlich gesagt, die Komplexität, was die Frau eigentlich macht zu Hause mit den Kindern, mit dem Haushalt und eventuell gibt es ja noch einige andere Sachen, die getan werden müssen, wie zum Beispiel eine Heilung von einer traumatischen Geburt. Das sind ja auch alles Dinge, über die reden wir gar nicht so offen, ne? Und das passiert alles gleichzeitig und nebenbei und irgendwie kriegen wir das gewuppt. Und das finde ich halt so spannend, dass diesen Sachen halt ein anderer Wert zugetragen wird auch, ne? Und auch von der Gesellschaft, wie das alles strukturiert ist. Daher finde ich das nur gut, wenn wir als Mütter da einfach eine Awareness einfach auch haben, ne? Und mit unseren Partnern, mit unseren Männern und auch mit den Vätern der Kindern einfach auch ein offenes Gespräch darüber führen, wie wir unsere Beziehung gestalten wollen und wie wir auch die Kindererziehung und die Care-Arbeit uns aufteilen wollen, wie wir auch den Haushalt aufteilen wollen. Diese Komplexität, dass man da halt einfach Transparenz reinbringt und für sich selber einen individuellen Weg findet. Weil es gibt ja halt einfach auch kein Pauschalrezept, dass jede Familie das gleich machen soll. Das muss jeder für sich selber irgendwie in einem Dialog herausfinden. Und das ist ja auch abhängig davon, wie die Lebenssituation ist, wo man wohnt, ob man Support hat von den Großeltern, wie die Betreuungssituation ist, wie der Arbeitsplatz strukturiert ist, welche Freiheiten man da hat, wie viel man auch arbeitet in der Woche, ne? Das sind alles Faktoren, die darf man dann mit in diesen Dialog reinbringen. Und dieser Dialog, der entwickelt sich auch über die Zeit. Das kann halt diesen Monat so aussehen, in 2 Monaten, in 6 Monaten schon wieder ganz anders. Und ich finde, da ist halt einfach so eine offene Bereitschaft so wichtig. Und das, was du jetzt gerade gesagt hast, naja, wir waren halt schon vor unserer Tochter ein richtig gutes Team, zeigt halt einfach, dass es dann dadurch viel leichter wird auch, ne, wenn man sich so auf Augenhöhe begegnet und konstruktiv miteinander auch umgeht.
Genau, und man muss aber gleichzeitig trotzdem eben dranbleiben, weil das, wie du schon sagst, man wird dann irgendwie so aus unseren Genen vielleicht dran dazu verleitet, dann, wenn man Mama ist, dann nochmal irgendwie wieder in dieses, aber ich muss doch leisten, reinzufallen, noch mehr als vorher schon. Und ich muss doch funktionieren. Und ja, irgendwie wird einem ganz oft von außen eben auch das Bild der perfekten Mama, die alles hinkriegt, gespiegelt. Und ich habe für mich irgendwie festgestellt über die 1,5 Jahre jetzt auch, dass es auch immer irgendjemand geben wird, der dir sagt, dass du irgendwas falsch machst. Und auf der einen Seite kann einen das theoretisch total runterziehen. Für mich hatte das aber eher den Effekt zu sagen so, hey, es gibt immer irgendjemanden, für den das falsch ist, was ich mache. Dann kann ich doch auch eigentlich mein Ding machen. Schönes Beispiel. Wir hatten damals von der Geburtsvorbereitung einen Kurs oder nochmal ein Treffen mit unserer Hebamme, wo sie uns eben zum Thema Brei und Beikostumstellung dann informiert hat und Infos gegeben hat. Und ich habe es gewagt, die Frage zu stellen, ob wenn man ein Gläschen kauft und das warm macht, ob dann da auch Öl rein muss. Und sie hatte mich mit einem Blick versehen, so nach dem Motto, du wirst doch nicht ernsthaft drüber nachdenken, Gläschen zu kaufen für dein Kind. Und ich dachte mir in dem Moment so, okay, ich stelle diese Frage nicht mehr, aber ich werde es trotzdem so machen, wie ich denke. Und das sind dann immer solche Stories, wo ich mir denke, so ja, irgendeiner ist immer dabei, für den es falsch ist, dann mach doch einfach dein Ding.
Ja, voll, voll, ja. Und ich habe ja auch vorhin so dieses Thema auch angesprochen mit der Struktur. Und du hattest mir auch gesagt, dass du einen Workshop gemacht hast, der sich so aus deiner Coaching-Begleitung entwickelt hat. Und du hilfst Müttern in diesem Workshop, ihre Zeit besser zu managen. Was sind denn so die wichtigsten Schritte, die eine Mutter auch sofort umsetzen kann, um mehr Zeit für sich zu gewinnen? Vielleicht kannst du uns ein bisschen auch mit in diese Workshop-Thematik ein bisschen mitnehmen.
Sehr, sehr gerne, genau. Also ich versuche es mal in kurz und knapp, weil der Workshop dauert, wenn ich ihn halte, 3 Stunden. Das Ganze gibt es übrigens auch als Online-Kurs in kleinen Videohäppchen, wo man es dann auch für sich selber machen kann. Also das Wichtigste, wir hatten es vorhin schon mal, ist einfach erstmal aufzuschreiben, was ist denn da eigentlich gerade alles? Also sowohl die ganzen To-Dos als auch die Termine. Also für mich ist von der Struktur her mein absoluter Gamechanger eine Wochenplanung. Das merke ich auch immer, wenn ich irgendwie aus irgendeinem Grund, weil ich krank war oder sonst wie, mal nicht dazu komme, die zu machen. Das ist so meine Basis. Und ja, damit fange ich eben an, erstmal alles aufzuschreiben. Was sind für nächste Woche alles an Terminen? Was sind irgendwie To-Dos, die noch anstehen in der nächsten Woche? Und was ich da aber auch einplane, ist ganz klar für mich zu sagen, das sind Sachen, die möchte ich für mich machen. Und sei es, wie ich vorhin gesagt habe, diese 5 bis 10 Minuten, die ich mich hinsetzen möchte zum Lesen, bevor ich die Kleine abhole von der Tagesmutter. Und dann habe ich erstmal alles auf einem Blatt, weiß, was ist da eigentlich gerade. Und dann gucke ich mir im nächsten Schritt die Prioritäten an. Wirklich nochmal ganz konkret zu hinterfragen, muss das wirklich alles jetzt oder in die nächste Woche rein? Oder was sind vielleicht auch Termine, wo, du hast vorhin gesagt, die Großeltern mitgehen können, vielleicht irgendein Sportkurs, wo ich sage, hey, vielleicht können in der Woche mal die Großeltern da mitgehen und dann habe ich diese Stunde für mich, während die Kleine weg ist. Oder was kann vielleicht auch der Partner machen, dass man dann nicht nur die Prioritäten überlegt, sondern gleichzeitig auch, was sind denn Sachen, die zwingend ich machen muss oder möchte, die mir so wichtig sind, dass ich sie selbst machen möchte. Und mit diesem Blick dann, wenn man sich dann eben nochmal, ich arbeite da auch gerne mit Farben, irgendwie nochmal mit einer Farbe markiert hat, okay, das sind jetzt meine Prio 1 Sachen. Und gerade beim Priorisieren arbeite ich sehr, sehr gern mit der sogenannten Eisenhower Matrix. Sprich diese, also das ist so eine kleine Matrix, die kategorisiert Dinge nach den Dimensionen wichtig und dringend. Die wichtig und dringend sind welche, die müssen halt zwingend in die nächste Woche, einfach weil man sie zu lange schon hat vielleicht liegen lassen. die aus der Kategorie wichtig sind Sachen, die mich weiterbringen in Richtung von irgendeinem Ziel, sei es irgendwie, dass mein Kind schwimmen lernt oder was auch immer ich mir da als Ziel gesetzt habe. Oder eben auch für mich meine Selbstfürsorge-Sachen. Und dann gibt's eben noch die Sachen, die sind irgendwie dringend, wie irgendwelche E-Mails zu beantworten, bringen mich aber nicht zwingend vielleicht weiter. Oder dass die Wäsche gewaschen wird. Und dann gibt's irgendwie noch die Kategorie dringend, aber nicht wichtig. Und spätestens, wenn da was drin landet, sind das so Sachen, die kann man vielleicht auch einfach mal liegen lassen, mal gucken, was mit passiert oder einfach streichen. Weil sie meistens weder jetzt gemacht werden müssen, noch einen irgendwie weiterbringen. Und das gibt dann nochmal so eine wunderschöne Transparenz. Und gerade die Sachen, die irgendwie dringend, aber vielleicht nicht so wichtig sind, sind auch Sachen, die kann man sehr, sehr gerne abgeben oder sehr, sehr, sehr oft abgeben. Ein Beispiel wäre, sich zu überlegen, diese Woche ist gerade so viel an Terminen, die sich auch irgendwie nicht verschieben lassen, die ich auch zwingend leider alle selber machen muss. Manchmal kann man Termine ja auch nicht so planen, wie es einem selber gerne passt, gerade mit Arztterminen. Dann zu überlegen, hey, gibt's irgendjemand, den ich fragen kann, der für mich einkaufen gehen kann? Oder vielleicht irgendwie das Einkaufen über einen Lieferservice zu machen, weil es Zeit spart. Und sich da dann irgendwie kreativ ein bisschen zu überlegen, was für Möglichkeiten habe ich denn vielleicht, die ich gerade noch nicht gesehen habe, um Aufgaben loszuwerden? Und ja, eben, wer könnte vielleicht Aufgaben übernehmen? Und das müssen gar nicht groß die Großeltern sein. Es können auch irgendwie Freunde sein. Ich habe auch so ein schönes Beispiel gerade mit dem Kochen, wenn man feststellt, boah, das ist mir gerade alles zu viel. Wir haben zum Beispiel Freunde, die kochen super gerne und auch gerne super viel, wissen aber meistens nicht, wer es essen soll. Und dann ist es so eine Win-Win-Situation zu sagen, hey, könnt ihr an dem Abend nicht für uns kochen? Bei uns haut's gerade irgendwie nicht hin. Und am Ende ist eben das Wichtigste, damit das Ganze dann auch funktioniert und man sich nicht nur einen schönen Plan hingelegt hat, also indem man dann diese Sachen auch alle in die Woche einplant und sich ungefähr überlegt, wann könnte ich die denn machen, ist natürlich Kommunikation. Also die Leute, an die man was delegieren will, sollte man dann schon auch einbeziehen und deren Commitment einholen. Sonst ist es schön, dass man einen Plan gemacht hat. Es hilft aber irgendwie nicht weiter. Also ich fasse nochmal kurz zusammen. Als erstes eben erstmal aufschreiben, was ist da alles? Dann die Prioritäten nochmal angucken, was muss denn davon zwingend jetzt? An wen kann ich es vielleicht abgeben? Und die Sachen, die dann bei einem selber bleiben, nochmal in die Woche einzuplanen. Plus eben dann wirklich auch in die Kommunikation gehen mit den jeweiligen anderen Parteien, sage ich jetzt mal, um zu gucken, okay, passt das für die auch, wie ich mir das überlegt habe? Können die das wirklich gerade abfedern? Und dann, ja, eben nach der Woche nochmal zu reflektieren, hat es jetzt gut funktioniert, wo habe ich vielleicht noch Stellschrauben, was jetzt nicht so funktioniert hat und auch darüber offen in die Kommunikation zu gehen.
Vielen, vielen Dank für all diese Insights über den Workshop und auch die Sachen, die man so machen kann. Und wir haben jetzt auch über ganz viele strukturgebende Elemente erfahren und auch, was man machen kann. Weißt du, mich würde auch interessieren, am Anfang hast du gesagt, als ich ein Kind bekommen habe und die Kleine in meine Welt kam, da hat sich meine Welt Kopf gestellt, da hat sich irgendwie alles verändert. Und ich würde gerne auch auf diesen qualitativen Seinsaspekt einfach nochmal kurz eingehen. Was hat sich verändert für dich und was hast du an dir selber festgestellt? Welche Veränderungen gab es?
Sehr, sehr schöne Frage. Ja, es fing schon in der Schwangerschaft irgendwie an, dass ich in dem Moment festgestellt habe, wie sehr ich dieses kleine Wesen schon liebe, obwohl ich es noch gar nicht kenne und wie viel größer nochmal meine Motivation wurde, meine Themen und die Dinge, die ich an mir festgestellt habe, die ich nicht so mag oder auch irgendwie Sachen, die von Generation zu Generation an Patterns vererbt wurden, wie sehr ich die nicht weitergeben möchte. Und diese Motivation, einfach an mir selbst zu arbeiten und Dinge nicht an meine Kleine weiterzugeben, war so die erste Veränderung, die ich gespürt habe. Da wirklich nochmal noch bewusster hinzugucken und auch diese Motivation, nicht nur für mich selbst irgendwie deswegen gut sorgen zu wollen, weil ich gut auf mich aufpassen möchte, sondern weil ich das als Vorbild auch meiner Kleinen vorleben möchte, dass sie ein gutes Beispiel bekommt. Das waren so die ersten Veränderungen, die ich gespürt habe. Und ja, es ist einfach unglaublich dann, wenn man dieses kleine Wesen das erste Mal im Arm hält, Ich hatte zum Beispiel 30 Stunden Wehen und danach dann doch den Kaiserschnitt. Und ich habe kurz vor der Geburt zu meinem Mann gesagt, ey, was ist, wenn ich dieses Kind nicht lieben kann, weil das jetzt so ein Stress war, sie auf die Welt zu kriegen. Und bin in Tränen ausgebrochen und war da völlig fertig, weil mich das einfach so geflasht hat. Und ich einfach so Angst davor hatte, dass ich sie nicht lieb haben kann. Und dann hatte ich die das erste Mal in der Hand und im Arm und dachte mir so, okay, wie habe ich darüber überhaupt nachdenken können? Weil es einfach, das ist so unglaublich von der Veränderung her dann zu spüren, wie viel Liebe man für so einen anderen Menschen einfach nochmal haben kann. Was einfach nochmal eine ganz andere Dimension ist als zum Partner oder zu sich selbst. Das war einfach, ja, damit dann eben auch dieses Bedürfnis, gut für dieses Menschlein zu sorgen, weil man genau weiß, wie es abhängig ist. Und ja, dann wieder komplett neu sich reinzufinden und ja, über die Zeit eben gerade durch diese Motivation, dass ich gesagt habe, okay, ich kenne so ein paar Patterns in meinem Leben, die möchte ich nicht weitergeben, dass ich dann nach und nach für mich auch entwickelt habe, mehr diese Balance, diese, du hast es vorhin angesprochen, im Wochenbett auch diese Erlaubnis, einfach mal nichts zu tun und einfach mal okay damit zu sein, nicht zu leisten. Da sind so viele Dimensionen, die sich einfach an der Stelle verändert haben, schon in mir, wo ich merke, die Steffi von vor 2 Jahren, die wäre mit vielen Sachen einfach ganz anders umgegangen oder auch einfach so ein gewisses, wir haben es vorhin über das Thema Grenzen setzen gehabt, einfach nochmal viel, viel mehr das Bewusstsein für die Grenzen, weil man viel, viel schneller immer mal wieder rankommt. Das Thema Achtsamkeit ist nochmal viel, viel stärker geworden. Ich habe so insgesamt dieses Gefühl, dass das Muttersein ganz, ganz viele Dimensionen des eigenen Selbst nochmal ganz, ganz krass beleuchtet und viel, viel stärker rausbringt. Und zu guter Letzt hat man ja mit dem kleinen Wesen auch den perfekten Spiegel. Spätestens jetzt so mit 1,5 muss man ja tierisch aufpassen, was man macht, weil das Kind dann einfach alles nachmacht oder ganz, ganz vieles davon nachmacht, nachsagt und man dann einfach wirklich so ganz, wirklich plakativ vor einem den Spiegel stehen hat und man sich denkt so, habe ich das dem Kind beigebracht? Ups.
Ganz genau, ja. Und wie hat sich eure Partnerschaft dadurch verändert, wenn ich fragen darf?
Also es ist nochmal ein Stück mehr Arbeit, würde ich sagen. Einfach weil man immer dranbleiben muss, auch in dieser Kommunikation und auch viel, viel mehr, ich sag mal, auch diese Zeit als Paar planen muss, dass man die nicht aus den Augen verliert und dass man eben auch nicht nur plötzlich nicht nur Eltern ist, sondern auch wirklich sich bewusst diese Zeit als Paar nimmt. Bewusst mal sagt, okay, wir gehen an dem Abend, an einem Geburtstag zum Beispiel jetzt mal alleine abends weg, so gern wir die Kleine dabei haben, aber wir gehen jetzt auch einfach alleine mal weg, um auch mal wieder mal so quatschen zu können und auch über die Zukunft Pläne zu schmieden. Das merke ich schon, dass man da wirklich nochmal mehr hinterher sein muss, dann wirklich auch sich diese Zeit zu nehmen, diese Zeit einzuplanen, dass man auch in der Kommunikation nochmal ganz klar darauf achten darf, dass sich eben nicht dann alles irgendwie nur um das Kind dreht, sondern was wir auch ganz gezielt machen abends, bevor wir uns dann zum Abendessen hinsetzen, nochmal zu fragen, hey, wie war dein Tag? Und dann uns da auch bewusst nochmal austauschen und nicht nur erzählen, hey, das Kind hat heute XYZ erlebt. Das sind tatsächlich Punkte, die wir erlebt haben. Und was eben ganz, ganz stark auch hervorgetreten ist, ist einfach, dass sich dieses Teamwork nochmal auf eine neue Ebene und dieses Vertrauen ineinander nochmal auf eine neue Ebene gehoben hat, dadurch, dass wir halt zusammen an einem Strang ziehen und auch irgendwie ziehen müssen, um das alles hinzukriegen. Ja, das sind so die Dimensionen, die mir jetzt so direkt kommen.
Ja, voll. Aber zum Beispiel dieses Thema mit der Paarzeit, ich finde, das ist auch etwas, was wir auch lernen dürfen wieder. Weil das ist so leicht gesagt, Eltern werden, Paar bleiben. Da gibt es ja auch ganz viel Coaching-Angebot dafür. Und also in dem ersten Jahr, nachdem unser Kind dann da war, ist uns das eher schwer gefallen, weil wir tatsächlich erstmal mit diesen neuen Rollen zu tun hatten. Also erstmal die Mutterrolle. So klar, wir haben das natürlich auch als Team gut gemanagt. Aber es gab wenig Zeit, wo wir nur als Paar waren. Und das haben wir jetzt erst so, nachdem der Kleine 2 Jahre geworden ist, immer wieder diese Inseln schaffen können, wo wir dann auch wirklich zu zweit wieder ein bisschen mehr Zeit verbringen können. Es war wirklich ein Stück auch wieder Freikämpfen auch, ne? Und auch so dieses bewusste Entscheiden dahin, okay, jetzt brauchen wir wieder Zeit füreinander. Jetzt ist dieses erste Jahr, wo sich alles einfach Kopf stellt, wo sich sowieso erstmal alles verändert. Das ist jetzt vorbei und jetzt kann es wieder auch ein bisschen ruhiger werden. Und das hatten wir uns dann tatsächlich ja so ganz bewusst dann auch rausgenommen. Aber ja, wie gesagt, es ist erst nach einer Weile dann gekommen.
War bei uns tatsächlich ähnlich und ich finde, das ist auch okay so, weil eben, wie du sagst, man da erstmal in die neuen Rollen auch noch reinfinden darf. Und bei uns war es, glaube ich, auch kurz bevor die Kleine ein Jahr wurde, dass wir tatsächlich auch gesagt haben, so okay, so abends weggehen ist vielleicht noch nicht so ganz das, wo wir uns gut bei fühlen oder irgendwie uns rantrauen. Aber dass wir halt, als wir festgestellt haben, dass die Kleine mit Oma und Opa alleine auch super, ich sag mal, funktioniert, nein, super klarkommt und super aufgehoben ist und uns da eigentlich gar nicht braucht, haben wir uns dann halt irgendwann mal zu meinen Schwiegereltern begeben und haben dann gesagt gehabt, so okay, wir würden jetzt gerne nachmittags einfach mal zu zweit einen Kaffee trinken gehen und waren dann mal 1-2 Stunden dann da im Nachbarort in einem Café und sind dann wieder zurückgekommen. So hat es bei uns tatsächlich angefangen und dann so nach und nach kam dann tatsächlich auch, dass wir gesagt haben, so okay, jetzt wäre es schön, auch mal abends wieder was zu machen, was nicht zu Hause Fernsehen ist oder einfach nur zu Hause zusammensitzen und zu reden, was ja auch schon wertvoll ist, aber das ist einfach, ja, man auch so ein bisschen, wie du sagst, diesen Drang hat, wieder ein bisschen mehr zu zweit zu machen. Das ist bei uns tatsächlich auch erst so circa nach einem Jahr gekommen, weil sich im ersten Jahr einfach so viel verändert. Und es ist ja auch okay. Ich habe letztens tatsächlich in einem anderen Podcast-Interview von dem Nacheinander-Prinzip gehört, das ich sehr, sehr spannend fand. Da gibt es auch ein Buch dazu. Und das Prinzip besagt im Endeffekt, dass wir vielleicht gar nicht immer alles gleichzeitig haben müssen oder dass es vielleicht auch gar nicht gut ist, das alles gleichzeitig haben zu wollen, sondern dass es auch okay ist, eben Karriere, Kind, in der Partnerschaft wieder diese Tiefe auch mal ein Stück weit so zu verlagern, dass halt eins nach dem anderen ein Stück weit kommt und dass es dadurch dann halt auch deutlich weniger Stress ist, als wenn man versucht, irgendwie super auszusehen, gleich das Top-Paar zu sein und ganz viel alleine zu machen und super Karriere, obwohl das Kind noch klein ist und gleichzeitig noch Kinderbetreuung, Haushalt. Ja, da wird einem schon fast schlecht, wenn man das alles aufzählt.
Und das you name it, genau.
Ja, voll. Das fand ich einfach sehr, sehr schön, dass man vielleicht sich im Kopf auch den Frieden damit schließt, zu sagen, hey, es darf auch nacheinander passieren.
Ja, voll. Und dieses Thema, was du angesprochen hast, diese Patterns nicht weiterzugeben, dieses, was wir ja sowieso schon gelernt haben aus unserer Sozialisierung, aus der Herkunftsfamilie und auch vielleicht aus der Schule, dieses Bewusstsein zu kreieren und zu sagen, nee, das mache ich jetzt anders mit meinem Kind. Das möchte ich jetzt anders weitergeben und das verändern wir jetzt erstmal. So, ich hatte auch eine Gästin hier in dem Podcast und sie hat das Wort genannt Generation Game Changer dazu, zu diesem Thema. Das fand ich so passend. Ich wollte dich ganz gerne fragen, hast du vielleicht hier 1-2 Beispiele, was du deinem Kind so nicht mitgeben möchtest, was du zum Beispiel bei dir kennengelernt hast in deinem Leben?
Ganz konkret ist das dieses Beispiel, ich nenne es mal immer Hummeln im Arsch zu haben. Also weil ich ja, ich habe es vorhin auch schon kurz erwähnt, so eine kleine Perfektionistin in mir habe und ganz oft dieses Gefühl hatte, ich bin nicht gut genug, ich muss immer leisten, dass mich jemand lieb hat. Dieses Pattern ist eins, das ich ganz, ganz stark über viele Jahre immer wieder gesehen habe. Und bei dem ich festgestellt habe, das möchte ich definitiv so nicht weitergeben, sondern ich möchte meiner Tochter vorleben, dass es auch okay ist, Pausen für sich zu beanspruchen, auch mal eine Pause zu machen, dass es auch okay ist, sich mal irgendwie zurückzuziehen und gerade niemanden um sich haben zu wollen und dass es eben okay ist, sich diese Zeit für sich zu nehmen, um eben wieder den Akku aufzuladen. Und das ist definitiv ein Pattern, das ich da festgestellt habe, dass ich nicht weitergeben möchte. Und das andere Pattern, wobei ich feststelle, dass es gar nicht so einfach ist, ist dieses Thema ständig das Handy in der Hand. Das ist ja heutzutage auch irgendwie, oder halt irgendwie, ja, sag mal, achtsamen Medienkonsum. Ich habe irgendwie gemerkt, dass ich selbst auch relativ viel am Handy gehangen bin. Und nachdem meine Kleine jetzt immer wieder anfängt und mit anderthalb dann schon das Handy haben wollte, habe ich dann auch gedacht so, das möchte ich so auch definitiv nicht weitergeben, dass man dann irgendwie, ich sag mal, am Esstisch mit Handy sitzt oder sonst wie. Und lege jetzt vermehrt tatsächlich, wenn ich dann auch mit ihr unterwegs bin, einfach mal das Handy weg. Und es tut so verdammt gut. Ist aber halt auch ein Ding, das ich definitiv nicht weitergeben möchte.
Ja, voll. Also wir haben zum Beispiel auch diese Regel, am Essenstisch gibt es keine Handys und auch nicht facing downwards, das heißt, die liegen auch gar nicht auf dem Tisch, die sind wirklich weit weg, sodass wir gar nicht in die Versuchung kommen, mit dem Handy in die Interaktion zu gehen, dass wir wirklich diese Präsenz kultivieren. Und ja, es braucht manchmal diese Regeln, um dieses Selbstverständnis einfach auch zu kreieren, ne? Ja, voll. Und passend zu diesem Thema gibt's ja auch Fernsehzeit, so. Fernsehzeit, die man auch limitieren kann. Also wir limitieren Fernsehzeit zum Beispiel ganz okay, würde ich sagen. Also wir haben, als unser Sohn dann irgendwie anderthalb Jahre war, haben wir so angefangen so mit Fernsehen, mit so 5 Minuten am Tag, 10 Minuten. Mittlerweile ist er jetzt fast 3 und wir haben ein Maximum von 10 Minuten am Tag, wo er Fernsehen gucken darf am Abend. So, ich weiß, da geht es auf jeden Fall, es gibt Familien, die handhaben das noch ein bisschen flexibler und offener und mehr, dass die Kinder halt auf jeden Fall länger vor dem Fernseher sitzen können. Und es gibt auch welche, die total strikt sind und sagen, nee, es gibt in dem Alter noch gar kein Fernsehen. Ich finde das so ganz spannend, weil das auch auf jeden Fall ein Thema ist, womit wir sowieso konfrontiert sind in unserer heutigen Zeit, weil wir in dieser heutigen Zeit leben. Und gleichzeitig, egal was ich so von meinem Kind fernhalte, früher oder später kommt es mit dieser Sache um die Ecke, weil es im Kindergarten, weil es in der Schule diese Dinge kennenlernt und dort damit konfrontiert wird. Das heißt, was ich ja als Eltern machen kann, ist meinem Kind dieses Bewusste beizubringen, dieses Präsente, dieses Achtsame, damit auch umzugehen und zu sagen, es gibt Grenzen und es gibt Grenzen, die gelten bei Mama und Papa. Und jetzt habe ich auch festgestellt, es gibt halt andere Grenzen, die bei Oma und Opa gelten. Da gibt es halt einfach mehr Fernsehzeit. Und das sind halt auch so Dinge, ja, ich kann natürlich dagegen diskutieren und anregende Gespräche führen und gucken, dass wir einen gemeinsamen Weg finden. Aber der Kontext ist ja auch ja für die Regeln dann irgendwie auch verantwortlich oder auch andersrum. In diesem Kontext gibt es dann die verschiedenen Regeln. Und ich finde das ganz gut, diese Achtsamkeit einfach, dieses Bewusstsein drauf zu legen und zu sagen, okay, wir konsumieren hier nicht nur, sondern du kannst es nutzen. Es gibt aber gewisse Grenzen. Ja.
Ja. Ja, das ist auch wieder so ein schönes Beispiel, dass halt eben jede Familie ihr eigenes richtig hat. Bei uns hat es tatsächlich angefangen, weil die Kleine so gerne Tiere guckt, dass wir mit ihr ab und zu mal so ein Tiervideo angeguckt haben, bis wir festgestellt haben, so okay, jetzt nimmt es gerade fast ein bisschen überhand, weil sie einfach ständig irgendwie gucken wollte, weil die Tiervideos natürlich zugegebenermaßen total schön waren. Und wir haben für uns jetzt, obwohl es eigentlich erst ab 3 ist, die Sendung mit dem Elefanten, so wie die Sendung von der Maus, mit der Maus, für uns entdeckt, weil das sind immer so kleine Clips, die gibt's auf YouTube. Und wir haben halt mittlerweile jetzt gerade, also sie ist jetzt knapp über 1,5, eben dass ich sage, es gibt halt 3 solcher Clips maximal am Tag. Und sie hat es auch soweit schon tatsächlich super verinnerlicht. Das finde ich immer ganz süß. Wenn sie dann mal was gucken will, kommt sie immer so, 1. Und dann weiß sie genau, okay, wir gucken jetzt einen Clip, der geht vielleicht so 1 Minute und danach ist auch wieder gut. Am Anfang war das auch so das Riesendrama mit, ja, wie, warum muss ich dieses Handy jetzt wieder abgeben? Und man merkt aber dann, wie die Kinder dann diese Grenzen, wenn man sie wirklich gut setzt, auch verinnerlichen und dann da mitziehen und dann auch verstanden haben, okay, das ist jetzt eben, wie es hier gerade funktioniert. Und ja, wie du sagst, finde ich schön, da zu sagen, hey, das ist jetzt unsere eigene Situation und das ist unser eigenes Richtig. Und eben sich auch ganz genau, wie du sagst, zu diese Frage zu stellen, was sind vielleicht Punkte, die will ich überhaupt nicht haben oder Regeln, die müssen auf jeden Fall gelten, auch bei Oma und Opa. Und was sind vielleicht Punkte, bei denen bin ich auch ein bisschen flexibler, da spare ich mir die Energie, sag ich mal, um jetzt nicht einen riesen Kampf mit Oma und Opa auszufechten, wenn es da anders ist, sondern dann darf es da halt eben auch anders sein.
Voll, voll. Ja. Ja, Steffi, Selbstfürsorge, schlechtes Gewissen, Regeln, Struktur, das waren alles so Themen, die wir besprochen haben. Was ist denn so der Kerngedanke? Was ist so das Wichtigste, was du unseren Zuhörerinnen heute auf jeden Fall mit auf den Weg geben möchtest und ja, wie sie ihren Alltag auch auf jeden Fall verbessern können?
Also das allererste oder das Wichtigste für mich ist, sich selbst wieder als Priorität zu setzen, nicht hinten anzustellen und auch nicht die Sachen, die einem gut tun, rauszustreichen aus dem Tagesplan. Zumindest nicht jeden Tag. Es kann Tage geben, wo das nicht funktioniert. Ja, und einfach dieses Bewusstsein für sich selbst wieder mehr zu schärfen, was brauche ich eigentlich gerade und nicht nur, was brauchen die anderen. Und damit dann voranzugehen und seien es Minischritte, die man ändert, aber jeder Schritt ändert manchmal schon unheimlich viel, auch wenn es nur ein vermeintlich ganz kleiner Schritt ist.
Ja, voll. Und gibt es sonst noch was, was ich noch nicht gefragt habe, du aber unbedingt erwähnen möchtest?
Ja, vielleicht auch dieser Punkt, sucht euch Hilfe, nehmt die Hilfe an, wenn sie euch jemand anbietet. Es gibt so viele Varianten, so viele, die man vielleicht auch gar nicht im Kopf hat. Es gibt uns Coaches, so wie dich, Valentina, und mich, die wir gern unterstützen, da das Leben leichter zu machen. Es gibt die Großeltern, es gibt Freunde, es gibt so viele Möglichkeiten. Und ja, liebe Mamas, streicht einfach dieses, ihr müsst perfekt sein aus eurem Kopf und ihr müsst alles alleine machen, sondern lasst euch helfen, tut euch zusammen. Und vor allem auch, was mir sehr, sehr wichtig ist, was ich auch ein bisschen in die Welt tragen möchte, ist dieses gegenseitige Bewerten ein bisschen rauszunehmen, sondern eher nach dem Motto zu leben, leben und leben lassen, weil man einfach nie weiß, was für eine Geschichte hinter dem Verhalten der anderen Mama oder der anderen Eltern oder überhaupt der anderen Leute gerade stecken mag.
Voll. Bewerten, Vergleiche, dieses ganze Jahr voll. Liebe Steffi, wo bist du denn zu finden? Auch wo gibt's auch deinen Workshop, den du vorhin erwähnt hast?
Also mein Content gibt's auf jeden Fall auf Instagram unter steffi.bumiller.coaching zu finden. Darüber kann man mich auch sehr, sehr gut kontaktieren. Ich habe ansonsten eine Webseite, steffi-bumiller.com, und meine Workshops und auch den Online-Kurs, von dem ich gesprochen habe, biete ich hauptsächlich über female.de an, so wie female, bloß statt dem E hinten ein Y. Da gibt's meine aktuellen Workshops und Kurse und da kommt auch immer wieder was dazu. Da gibt's auch kleine Podcasts und Videos von mir, die kostenfrei sind, die man sich einfach nochmal anhören kann. Genau, das sind so hauptsächlich die Wege, über die man mich finden kann. Ansonsten hauptsächlich über Instagram, von da aus kommt er dann auch zu allen anderen Orten, wo es mich gibt.
Sehr, sehr schön. Vielen Dank, liebe Steffi, dass du heute meine Gästin warst.
Vielen, vielen Dank dir für die Einladung, dass ich hier sein durfte und für dieses wundervolle Gespräch.
Wenn dir diese Episode gefallen hat, freue ich mich über eine 5-Sterne-Bewertung. Teile den Podcast auch gern mit Freunden oder Kolleginnen, die ihn unbedingt hören sollten. Bis zur nächsten Folge. Stress dich frei.